Willkommen bei Vineyard Flow, dem Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du, wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und heute im Stream mit Martin Böhmann. Herzlich willkommen.
Grüß dich, Christian. Ich freue mich, mit euch morgen zusammen zu sein.
Super, dass du da bist. Martin und Georgia Böhmann haben Vineyard Anfang der 90er Jahre in den deutschsprachigen Raum gebracht und die Vineyard-Bewegung in Deutschland, Österreich, Schweiz über 30 Jahre geleitet. Für mich eine ganz besondere Ehre. Bin ganz gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Ja, die Ehre ist ganz meinerseits, mein Lieber.
Ich habe am Anfang überlegt, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben und muss zurückgehen ins Jahr 1994. Da gab es einen Gemeindegründungskongress in Nürnberg und ich war damals da, um Jesus Freaks vorzustellen. Und du warst da, um über das Wirken des Heiligen Geistes zu sprechen. Und dieser ganze Kongress war relativ steif so und ich habe mich da unwohl gefühlt. Aber dann gibt's ja immer diese Orte, wo so die geistlichen Leiter abhängen und wo es auch Kekse gibt und Kaffee und so. Da hatte ich mich zurückgezogen und da saß dann so ein Typ in der Ecke mit unfassbar Lockenpracht am Kopf, ja, und hatte eine riesige Schüssel Kekse vor sich und war da am Essen. Und ich ging hin und meinte, hey, kann ich ein paar von den Keksen haben? Und die Person sagte, nein. Und nahm mir diese Keksschüssel wieder weg und fing an, selber zu essen weiter. Ich fand's unfassbar. Ich war wirklich sprachlos. Und dann begannst du zu lachen und hast dich umgedreht und gesagt, hallo, ich bin Martin. Und so haben wir uns kennengelernt. Erinnerst du dich an die Geschichte?
Nein, überhaupt nicht. Aber das klingt irgendwie nach mir.
Es war richtig lustig und du warst die lustigste Person, die ich sonst getroffen habe bei diesem Gemeindegründungskongress. Und so hat sich eine Beziehung zwischen uns entwickelt. Und ich muss jetzt schon sagen, ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt in den letzten 30 Jahren. Bin ganz, ganz dankbar für dein und Georgias Lebenswerk. Also nochmal herzlich willkommen hier im Vineyard Flow.
Freut mich.
Unser Thema heute: Liebe, Annahme, Vergebung bis zum Horizont. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich ganz gerne von dir ein bisschen was hören und dich vorstellen. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Was ist so passiert in der Kindheit von Martin Böhmann?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil sich meine Optik verändert hat. Mein Vater ist vor 30 Jahren verstorben, meine Mutter vor 6 Jahren und jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter bin ich dabei, alles so aufzuräumen, damit unsere Kinder und Enkel die Geschichte erleben. Und was habe ich gefunden? Ein Tagebuch meines Vaters. Mein Vater war 1912 geboren. Das ist eine Generation, da spricht man nicht so über Gefühle und nicht so, was einen innerlich beschäftigt. Und da lese ich und bin aufgelöst, weil ich erkannt habe, mein Vater hatte eine sehr tiefe Jesus-Beziehung. Hättest du mich vor 4 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich bin so, sagen wir mal, klassisch, kulturell, evangelisch aufgewachsen. Ich habe gewusst, dass es Jesus gibt, sehr wahrscheinlich, aber was hat er mir zu sagen? Finde dann heraus, mein Vater hatte eine sehr tiefe Jesus-Beziehung. War sehr kritisch gegenüber Kirche, sehr kritisch gegenüber Gemeinschaften. In jungen Jahren war er Kommunist gewesen, war 33 in Berlin bei den Kommunisten, floh dann bei der Machtübernahme gleich in die Schweiz und hat so seinen Weg gemacht auf dem Weg zu Jesus und dem Evangelium. Meine Mutter genauso. Also, heute sage ich, ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, das Jesus kannte und vor allem, dass seine Lehre, die Lehre des Evangeliums, Bergpredigt, alles, was mir heute wichtig ist, mir vorgelebt hat. Also ich habe unglaubliche Vorbilder im Glauben, in meinen Eltern.
Das klingt richtig toll. Wann hast du zum ersten Mal Gott persönlich erlebt?
Ich habe als Jugendlicher, sagen wir mal, ich habe Gott erlebt im Gymnasium. Immer wenn ich eine Prüfung hatte, sagte ich, lieber Gott, hilf mir, dass ich schaffe. Und wenn ich schaffe, dann lese ich die Bibel oder mache irgend sowas. Und die Prüfung habe ich immer geschafft, aber nachdem ich es geschafft hatte, hatte ich mein Versprechen vergessen. Mit 18 lerne ich eine Lady kennen. Wir sind zusammengezogen, ich war 19, sie 18. Sie wurde schwanger, hat ein Kind gekriegt. Da war ich jetzt 19 Jahre, musste arbeiten, hatte eine Frau, hatte ein Kind. Und wenn du so keinen geistlichen Hintergrund in dem Sinne hast, dass du dein Lebensziel kennst, dann bist du verwirrt. So begann ich zu suchen und ging in die Kirche. Das war furchtbar, das war ernst, das war traurig, das war so wie ein Begräbnis und dann eine politische Rede. Aber Politik hatte mich immer sehr interessiert. Da hatte ich bereits mit 18 meine Position und bababa. Und dann gehe ich raus, sage zu meiner Frau, du, entweder existiert der liebe Gott nicht oder der hat Probleme mit seinem Bodenpersonal. Und sie sagt zu mir, sie war christlich aufgewachsen, mit vielen Problemen in der Familie. Und sie sagt zu mir, ja, ich kenne da schon einen Ort, wo wir hingehen könnten. Das war eine Freikirche, aber sie hatte bestimmt, ich heirate keinen Christen und ich will mit diesem Christentum nichts zu tun haben. Also bringt sie mich in diese eher Pfingstgemeinde, sanfte Pfingstgemeinde. Und ich dachte, da bin ich jetzt total in einer Sekte gelandet. Die haben in Sprachen gesungen und so. Und ich habe gedacht, die sind ja wahnsinnig. Dann haben die so fromm gebetet. Da hat's dir, die Milch wurde zum Joghurt in deinen Magen. Also es war unvorstellbar. Geh nach Hause und sage, jetzt weiß ich, was Sekten sind. Die verführen dich, die nehmen dein Geld und die bestimmen über dein Leben. Mit sowas will ich nichts zu tun haben. Nun gut, nach einer Woche war so die innere Stimme, vielleicht war das nur einmal, dass sie sich so verhalten haben, ich muss da zurück. Ging zurück, das hat sich wiederholt. Und eines Tages lud mich der Postbote ein zu sich nach Hause. Ich arbeitete in der Bank und war um 16 Uhr Arbeitsschluss. Postbote auch um 16 Uhr. Der hatte Zeit, ich hatte Zeit. Der hat mich eingeladen zu beten. Bei ihm zu Hause bin ich mitgegangen. Er lädt mich ein ins Wohnzimmer, schließt die Tür. Da wurde ich, ja Mann, da schließt einer die Tür. Dann nimmt er einen Stuhl, kniet sich nieder und sagt, ich soll auch einen Stuhl nehmen. Und ich denke, ich wusste es, es ist eine Sekte. Die beten Stühle an, die sind ja wahnsinnig. Und dann beginnt er zu beten. Und der Raum ist voll, heute würde ich sagen, Heiligen Geistes. Ich konnte mir das nicht erklären. Und in meinem tiefsten Inneren wusste ich, Jesus lebt. Das war meine erste Erfahrung. Und so hat mein Weg begonnen.
Wow, ein Postbote hat dich mit der Liebe Gottes verbunden. Das ist ja total prophetisch. Ne? Der hat mehr als die Post gebracht. Wunderschön. Genau. Ganz schön. Und du hast eben einen kleinen Hinweis schon gegeben. Eine innere Stimme hat zu dir gesprochen. Du hast Gott schon gehört, bevor du dich vielleicht so richtig aktiv mit ihm beschäftigt hast. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde sogar sagen, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Die haben mich, mein Vater hat immer gesagt, sei dir treu dem, was du innerlich empfindest. Und das hat mich sensibilisiert auf die innere Stimme. Sagen wir mal ganz unverfänglich, die innere Stimme. Wenn du als Christ lebst, verstehst du, der Heilige Geist spricht durch deine innere Stimme. Und da ist noch manches nicht perfekt und manches vielleicht nicht wahr, aber du entwickelst ein Sensorium. Und das habe ich entwickelt bereits, ich würde sagen, als Kind. Also das war mir dann nicht ganz unbekannt. Was unbekannt war, war diese Kraft im Raum. Also das hat sich angefühlt, als könnte ich die Luft schneiden, als könnte ich mit einem Messer da durchschneiden. Das war so dicht. Und das war dann der Anfang meines Weges. Dann habe ich gedacht, da musst du die Gebrauchsanleitung lesen, Bibel, das war mir klar, da habe ich mal begonnen, Buch liest du von vorne nach hinten und da beim dritten Buch Mose habe ich gedacht, du lieber Himmel, vergiss es. Und der Postbote hat mir dann gesagt, nö, du musst hinten, hinteren Drittel anfangen im Neuen Testament. Und ich sage so zu ihm, das gibt's ja gar nicht, du liest doch ein Buch von vorne nach hinten und nicht in der Mitte und so. Als ich dann die Evangelien zu lesen begann, das hat mein Leben vollständig auf den Kopf gestellt. Und dort ist auch mein Hunger gewachsen. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Das ist Christsein, ihm nachzufolgen. Nicht nur, sagen wir mal, mit Sakramenten und Beten und Bibellesen und so. sondern es kommt darauf an, was tue ich im Alltag.
Ja, Martin, du und Georgia, ihr seid Menschen, ihr habt den deutschsprachigen Raum unglaublich geprägt, geistlich, im Grunde auch in Europa und weltweit Akzente gesetzt in den letzten 30 Jahren. Und jetzt beschreibst du gerade eine Zeit, wo du Jesus zum ersten Mal so kennengelernt hast und diese Faszination Jesus dich zum ersten Mal ergriffen hat. Wann kam der Gedanke zu dir, bin ich vielleicht zu noch mehr berufen? Ja, also bin ich als Multiplikator berufen?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Mir war klar beim Lesen der vier Evangelien, ich muss Jesus nachfolgen. Was er getan hat, ist mein Vorbild. Also Menschen Gutes tun, für Kranke beten, auf den Marktplätzen das Evangelium verkündigen. Das war aber für mich nie zu etwas berufen. Das ist noch heute meine Überzeugung. Dazu sind wir alle berufen. Da braucht es keine besondere Einladung für. Dann lernte ich einen Inder kennen. Der war ein Unterstützer eines christlichen Geschäftsmannes in der Schweiz. Der hatte Seilbahn gebaut, der Schweizer, hat die verkauft. Ist mit 50 zum Glauben gekommen, hat gesagt, den letzten Teil meines Lebens will ich für das Evangelium einsetzen. Und der hat in Indien also ganze Seiten gekauft, Times of India, die First Page. Und da war ein Bon dabei, man konnte eine Bibel bestellen. Und der hat also innerhalb 20 Jahren hat der 600.000 Bibeln verschenkt. Hat das finanziert, hat seine Mitarbeiter da gehabt. Und dieser Inder hat ihn besucht hier in der Schweiz bei Thun in Bern am Thunersee. Ein Freund von ihm, so ein Hippie-Christian, der später auch Gemeindegründer wurde, der hat mich eingeladen und sagte, hey, dieses Satish, der hat 40 Tage gefastet. Ich lade dich ein zum Essen, der macht einen Curry. Nun gut, das musste ich sehen. 40 Tage gefastet, du lieber Himmel, der muss ja tot umfahren. Das muss ich sehen. Also sind wir hingegangen und da war dieser kleine Inder, 40 Tage gefastet, sprach Indian English und mein Englisch war noch sehr basic. Und dann erzählt er mir vom Heiligen Geist. Ich habe nichts verstanden. Aber dann habe ich gedacht, jetzt hat er 40 Tage gefastet. Der hat sich so erregt. Ich habe gedacht, der fällt mir gleich tot um. Also da musst du jetzt einfach ja, ja, ja sagen. Und dann fragt er, would you like to have it? Oh, ja, ja, ja. Ich wollte ja sicher gehen, dass er nicht tot umfällt. Und dann hat er gebetet, dass ich den Heiligen Geist empfange. Und da habe ich gedacht, was muss ich jetzt tun? Da hat er auch so komisch gesprochen, diese komische Sprache, ja. Sprachengebet kannte ich ja nicht, hatte es nur in der Gemeinde gehört und habe immer gedacht, die sind wahnsinnig, die spinnen. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt beginne ich so zu reden. Dann beruhigt er sich. Und dann habe ich angefangen und der hat sich noch mehr erregt. You got it, you got it. Ich habe gar nicht gewusst, wovon der gesprochen hat. Ich wollte ihn ja nur beruhigen. Und dann war dann das zu Ende und sagte zu mir, Martin, du musst jeden Tag in der Dusche so beten. Du verbaust dein Inneres und deine Beziehung zu Christus wird sich vertiefen. Und ich bin ein gehorsamer Mensch. Das würde man gar nicht so annehmen, wenn man mich kennt. Ich habe das gemacht und nach 3-4 Tagen habe ich gemerkt, hey, da geschieht was in mir. Und dann hat dieser Inder uns eingeladen, why don't you come to India? Und dann habe ich den Beruf aufgegeben. Wir haben 2 Kinder gehabt. Ein Missionar aus Deutschland hat mir gesagt, geh nicht nach Indien mit den Kindern, die sterben dir weg. Aber ich hatte so 10 Fragen Jesus gestellt, so Fließe ausgelegt. Ja, wenn das geschieht, dann heißt das, dass ihr gehen soll. Wenn das geschieht und wir brauchen 12.000 Schweizer Franken und ich darf niemanden fragen und Jesus muss es geben, bla bla bla. Wir gehen nach Indien. Ich predige zum ersten Mal da. Ich wusste ja nicht, wie predigen. Ich habe dann so Derek Prince Kassetten, hörte man da, habe ich gehört. Und habe dann einfach das gepredigt, was der gepredigt hat. Und um sicher zu sein, dass es funktioniert, habe ich gleich sein Gebet auch gebetet. Ich meine, ist ja logisch. Und wie ich da zum ersten Mal in Indien predige, wird ein Mann geheilt, der hatte 30 Jahre eine Lungenkrankheit gehabt und der wird spontan geheilt. Und so meine Reaktion war, aber ich habe ja gar nichts gemacht. Das war sehr gut für mich, weil das hat mir gezeigt, wir heilen nie jemanden. Es ist immer der Geist Gottes. wann, wo und wie, ist nicht unsere Sache. Unsere Sache ist, zu bekennen, dass er das kann und unsere Herzen zu öffnen. Nun gut, wir waren 3 Monate da oder 4. Er will einen Hindustan Tracker, das ist so ein Jeep, kaufen. Wir gingen mit der Bahn nach Kalkutta fahren, dann mit diesem Jeep zurück. Übernachten am Straßenrand, da war so ein Sirdarji Hotel. Was das ist, ist so ein Bettgestell mit Läusen hat's da und Flöhe und das Bett ist nur 1,60. Und natürlich die Truckers haben da übernachtet, das war laut wie eine Sau. Und in der Nacht, die Nächte in Indien sind schwarz und die Sterne sind wie Lämpchen, ja, die da oben hängen. Und ich schaue da, ich versuche zu schlafen und die Flöhe und Läuse, die haben sich gütlich getan an mir. Und ich höre eine Herzenstimme, Martin, geh nach Hause, gründe eine christliche Gemeinschaft und du wirst Hunderte von Menschen als Missionare aussenden. Nun gut, hab dann geschlafen, am Morgen sage ich, hey Satish, etwas Stranges ist geschehen. Ich habe diese Stimme gehört und der sagt, wow, this was God. Okay, dann hab die Gemeinde, das waren vielleicht 80 Personen, arme Menschen, die haben $2,000, das war damals bestimmt 5.000 Euro, zusammengelegt, um die uns zu geben und uns auszusenden. Und so haben sie uns in die Schweiz ausgesandt mit $5,000, haben die uns ausgerüstet und gesagt, so now do what you've learned, do jetzt das, was du gelernt hast. Und so ist eigentlich der ganze Gedanke, Gemeinde, Gründung, Entwicklung, Evangelisation, Mission und so. So kam das zu einem Höhepunkt.
Also die Geschichte klingt wie aus Hollywood. Du bist wahrscheinlich der einzige Schweizer oder europäische oder westliche Missionar, der von Indern ausgesandt wurde aus Indien. Das klingt total verrückt.
Es war genial.
Lass mich nochmal ganz kurz zurückgehen. Wann ist Georgia in deinen Glauben mit eingestiegen? Weil du hast ja gesagt, am Anfang sagte sie, also ich will keinen Christen heiraten, bloß das nicht. Und dann aber auf einmal wart ihr in Indien zusammen. Was ist passiert? Hilf mir mal, die Lücke zu schließen.
Ja, also meine Hinwendung zu Jesus ist 4,75 geschehen, ihre 6,77. Also sie hat 2 Jahre gebraucht. Sie ging davon aus, wenn sie mich in diesen Gottesdienst dieser Freikirche, als sie mich einlud, ging sie davon aus, nun gut, dann kriegen wir das Thema hinter uns. Der wird so schockiert sein, dann ist alles okay. Also das war, sie dachte an eine Impfung und sie wollte mich impfen, damit ich nie mehr mit diesem Quatsch komme. Nun gut, der Schuss ist hinten raus, aber ich habe ja dann begonnen, sogar in der Bank, ich war da am Schalter, habe ich den Menschen Traktate gegeben, über Jesus gesprochen, bis ich zum Direktor musste und der sagte, Herr Bühlmann, wir sind hier keine Missionsgesellschaft. Wir sind ein Finanzinstitut. Wenn Sie das weiter tun, muss ich Sie entlassen. Ich habe dann reagiert und habe im Aufzug nachgedacht, was könnte ich tun? Da habe ich gedacht, nun, ich frage die Kunden, ob sie was wollen. Wenn sie was Erbauliches wollen, sage ich ja. Und wenn ich zurück muss, sage ich, Herr Direktor, die Kundschaft wünscht sich das. Hat natürlich nie jemand Nein gesagt. Ich musste aber auch nie mehr zum Direktor.
Wow. Ich sehe so ein Thema, wenn du aus deinem Leben erzählst, und zwar, dass dir Großzügigkeit widerfahren ist. So, also ein Postbote nimmt sich Zeit für dich, ein Inder nimmt sich Zeit für dich zu beten, gibt, was er hat, lädt dich ein, lädt euch ein. Eine indische Gemeinde sammelt für euch. Ich muss zugeben, das Thema Großzügigkeit ist eigentlich ein Lebensthema von mir, ist eins meiner Lebensziele, wirklich großzügiger Mensch zu sein. Und das sehe ich bei dir und Georgia ganz extrem. Würdest du sagen, ja, das haben wir damals gelernt, weil uns so viel Großzügigkeit erwiesen wurde?
wiederum, ich bin jetzt 70 und wenn ich an mein Elternhaus denke, ich habe das damals nie gesehen. Aber meine Eltern waren großzügig ohne Ende. Beispiel, ich hatte einen Bruder, der ist an Krebs gestorben mit 16. Damals musste die Behandlung bezahlt werden von den Eltern. Da waren keine Versicherungen, die alles trugen. Das heißt, meine Eltern hatten sich verschuldet, mussten die Schulden zurückbezahlen und manchmal hat es nichts zu essen. Was haben meine Eltern gemacht? Wir haben so eine Wurst, eine Schweizer Wurst, die nennt sich Servala, haben sie gekauft, die war günstig und wir gingen irgendwo hin, Barbecue. Ich habe nie was gemerkt. Oder mein Vater sagt, wir gehen fischen. Dann haben wir so kleine Fische gegessen. Dann hatten wir immer Menschen zu Hause, Menschen in Not, Menschen, die Probleme hatten. Meine Eltern haben sich gekümmert und dieser Lebensstil war immer präsent. Wiederum, ich lese die Evangelien und bekomme eine vollständig andere Beziehung zu haben, gut, zu materiellen Dingen. Unwichtig, Mittel zum Zweck, nichts Erstrebenswertes. Und das hat sich durch unser Leben durchgezogen. Und weißt du, wenn Gott so großzügig ist, das zeigt dir etwas. Und dann merkst du, okay, ich werde das tun wie du, an mir werde ich anderen tun, dann ist Großzügigkeit kein Thema. Es ist einfach ein Lebensstil. Und Großzügigkeit ist nie eine Entscheidung. Das ist ein Lebensstil. Und dieser Lebensstil, der öffnet uns für Gottes Versorgung. Das ist keine Maschine, tue das und der tut das. Aber es ist eine Haltungsfrage. Ich kenne meinen Gott. Mein Gott sorgt für mich. Er versorgt mich so, dass ich für andere sorgen kann. Und weißt du, wir kannten Zeiten, da hatten wir nichts. Also wir haben gebetet für die nächste Mahlzeit. Ja, und dann kam am nächsten Tag ein Paket mit Esswaren. Okay. Und so haben wir viel gelernt, immer wieder durch Gottes Intervention. Gott bringt uns in schwierige Situationen, wo wir eine Entscheidung fällen müssen, wollen wir ihm vertrauen oder wollen wir uns Sorgen machen? Das sind so die Vertrauen und Sorge, die Gegenspiele. Und je mehr Sorgen Raum gewinnen in unseren Herzen, desto stärker wird unser Vertrauen reduziert. Und je stärker unser Vertrauen in seine Person ist, desto stärker wird das Sorgen reduziert. Und so haben wir das eigentlich erlebt.
Martin, du hast erzählt, wie du Jesus kennengelernt hast oder immer schon so ein bisschen kanntest aus deinem Elternhaus. Dann hast du Georgia kennengelernt. Dann haben sich Dinge entwickelt und du bist eigentlich hineingezogen worden ins Thema Gemeinde und dann mit Georgia zusammen ausgesandt worden von einer Gemeinde in Indien. Für mich hast du immer nicht nur als Gemeindebauer oder Gemeindegründer eine vorbildliche Funktion gehabt, sondern du hast bestimmte Werte verkörpert. Und über einen diesen Wert haben wir gerade gesprochen, Großzügigkeit. Vielleicht können wir sagen, das sind so Kernkompetenzen deines Glaubens oder eures Glaubens, die einfach ausgestrahlt haben. Was für weitere Kernkompetenzen könntest du benennen und wie sind die zu euch gekommen?
Ich möchte eigentlich einhängen bei dieser Frage von Großzügigkeit. Als ich Christ wurde, richtig so evangelikal, Bekehrung, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und alles ist klar, gab es gewisse Spannungen in meinem Herzen drin. Von meiner Person her bin ich ein Freigeist. Also ich lasse mir ungern Dinge vorschreiben, ich schreibe anderen auch nicht viel vor. Wenn mir jemand sagt, das ist so, ist das eine direkte Herausforderung, Widerstand zu leisten, zu diskutieren oder auf die Barrikaden zu gehen. So bin ich, ja. Jetzt lese ich die Evangelien und die Evangelien, die sprechen mich total an. Also Jesus geht zur Prostituierten, der hängt rum mit Verbrechern, der hängt rum mit Zöllnern, der hängt rum mit Kranken, der hängt rum mit Samaritanern, der hängt die ganze Zeit rum mit Menschen, mit denen man nicht rumhängt als Christ. Geht nicht. In meinem theologischen Verständnis aber, evangelikal und so weiter, merke ich, das geht nicht. Also Sünde muss Sünde benannt werden und Wahrheit ist Wahrheit. Und da muss Geradlinigkeit und Echtheit und so sein. Das habe ich umarmt, aber es hat eine innere Spannung erzeugt. Das hat mich auch dazu geführt, dass ich in dieser Pfingstgemeinde gar nicht bleiben konnte. Also das hat mir die Luft abgedrückt. Dann lernte ich eine amerikanische Bewegung kennen, die war ebenso schlimm, Shepherding Movement. Ein Superman, Todd Burke, der hat uns geholfen, die damalige Basileia, wie wir das nannten, zu gründen. Aber da war auch alles klar, sehr logisch. Und dann, einige Jahre später, treffe ich John Wimber und Vineyard und ich denke, ups, der spricht ja immer über Jesus und jede Predigt geht um Jesus und der ist vielleicht nicht der beste Theologe. War auch kein schlechter, aber das war nicht sein Herzensanliegen. Sein Anliegen war, eine Tür zu sein, in eine lebendige Beziehung zu Christus zu treten. Und das hat mich dann bei Vineyard vollständig angesprochen. Und ich habe gemerkt, das ist mein Stamm, this is my tribe. So will mein Christ sein Leben. Kommt aber dazu, Vineyard, Schweiz, Deutschland, Österreich, auch stark geprägt von evangelikalen Grundsätzen. Das heißt, da sind immer wieder Dinge geschehen, die für mich eine Herausforderung waren. Ich gebe ein Beispiel. Du musst den Zehnten zahlen. Ja? Du musst gar nichts. Das Thema ist nicht Zehnten, um Gott zufriedenzustellen. Das Thema ist Großzügigkeit. Dich führen zu lassen vom Heiligen Geist. Nö, also homosexuell, das geht gar nicht. Ja, ich sehe das nicht in der Schrift. Aber was ich sehe, wie gehen wir mit Menschen um? Okay, gehen wir so um, wie Jesus mit ihnen umging? Samaritaner, Zöllner, Sünder, Reiche und so weiter. Und da sehen wir ein Modell des Umgehens mit Menschen, das von Jesus gesetzt wird, das von uns Evangelikalen ignoriert wird. Und da ist in mir dieser Lebensstil herangewachsen, umarme die Menschen, wie sie sind. Das hatte in meinem Leben auch Herausforderungen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben ihre Beziehung zu mir ausgenutzt für ihre eigenen Vorstellungen und Zwecke. Und ich bin da auf den Leim gegangen. Nun gut, aber ich habe mich so verhalten, wie Jesus sich den Menschen gegenüber verhalten hat. Das muss mir genügen. Heute betreue ich einen homosexuellen Mann, geht in der Vineyard jetzt. Dann fragt er mich, ich habe zu ihm gesagt, als er mich fragte, ihn zu betreuen, ich sagte, hey, in der Schrift sehe ich das nicht, einen homosexuellen Lebensstil, aber du bist ja nicht nur schwul, du bist ja dich. Ich begleite dich gerne und für den Rest musst du Jesus fragen. Nächster Wert. Denke nicht, du weißt immer alles für andere, sondern erlaube es den Menschen, Gottes Stimme für sich zu hören und akzeptiere das, was sie hören. Du bist nicht der Richter deines Bruders. Und so haben wir jetzt 3-4 Jahre Beziehung. Der Mann ist gewachsen, hat mich dann mal gefragt, hey, Martin, würdest du mich trauen? Wenn ich einen Freund finde, weißt du, ich möchte nicht eine Beziehung haben, ohne verheiratet zu sein. Das ist ja schon eine unglaubliche Aussage von seiner Seite. Ich sage, oh, also hör mal, ob hetero oder homo, da muss ich mir wirklich Gedanken machen. Und ich merke, ich kann da nicht einfach so aus dem Blauen heraus, weil ich weiß, das ist nicht so vorgesehen. Ich weiß aber auch, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Und mein Ziel ist nicht Recht haben, mein Ziel ist, mich so zu verhalten, wie Jesus sich verhält. Und da ist eine Diskrepanz. Und da merke ich natürlich auch in der Vineyard-Bewegung, ja, also wenn du je Homosexuelle akzeptierst, dann gehe ich gleich mit meiner Gemeinde aus Vineyard. Das sind Spannungen, die musst du halten. Da lerne ich viel von der römisch-katholischen Kirche. Die haben gelernt, in Spannungen zu leben. Ich meine, Papst Franziskus, das ist einer von uns oder wir einer von ihm. Durfte ihn ja kennenlernen. Der ist im Heiligen Geist getauft, total gut. Und jetzt Leo der 14., der ist ein Augustiner, ein zutiefst Jesus-gläubiger Christ. Beide, auch der Papst vorher, die wissen, du kannst deine Kirche mit 1,4 Milliarden Menschen nicht über Nacht verändern. Das müssten die Deutschen auch mal erkennen, die deutschen Katholiken, dass das dauert. Aber dieser Lebensstil Jesu, dieser Lebensstil gibt uns Antworten auch auf Fragen, für die wir keine Antworten haben.
Also ich gehe nochmal zurück. Du hast Jesus kennengelernt und dann war das erste eine pfingstlerische Gemeinde. Ja. Und Regeln haben eine wichtige Rolle gespielt. Es gab ein Innen und Außen, vermute ich. Dann hast du erzählt vom Chepeting Movement, Todd Burke. Und auch da gab es Regeln, die du dabei sein konntest, die du nicht dabei sein konntest. Und du hast vorher gesagt, ich bin eigentlich ein freiheitsliebender Typ und dieses einfach auf Regeln hören mochte ich nie und hat für mich auch keinen Sinn gemacht. Und dann hast du Vineyard kennengelernt, hast du John und Carrie Wimber kennengelernt und auf einmal ging es um Beziehungen, beziehungszentriertes Christsein und es ging auf einmal ganz stark um die Person von Jesus. Also wie hat Jesus eigentlich mit seinem Umfeld gelebt? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Und wir haben da so drei Stichworte, die geprägt wurden in Vineyard: Liebe, Annahme, Vergebung. Willst du dazu noch mal was sagen?
Wenn du die Evangelien und den Dienst von Jesus reduzierst auf drei Schlagworte, kommst du auf Liebe, Annahme, Vergebung. Mehr ist nicht da. Das sind die Grundsäulen für einen Christenmenschen. Und zwar dreidimensional. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu dir selbst und in der Beziehung zu deinen Mitmenschen. Liebe, Annahme, Vergebung. Wenn du nicht aus Vergebung lebst, dann ist deine Festplatte belegt und du hast keine Speicherkapazität mehr für das Gute. Also die Vergebung räumt deinen Speicher und öffnet ihn für das Gute, das Gott wirken möchte. Ja? Annahme heißt Offenheit. Also wenn Jesus am Kreuz die zwei Schächer am Kreuz, zwei, die rechtmäßig da hingen, rechtmäßig kann man sich streiten, klein. Aber du kriegst Jesus am Kreuz nicht ohne Sünde. Das geht nicht. Du wirst am nächsten Tag mit mir im Paradies sein. Also mit anderen Worten, Jesus öffnet alles, er nimmt an. Und das ist ja das, was uns so wahnsinnig schwer fällt. Und ich bin jetzt kein Allversöhner in diesem Sinne, der sagt, jeder kommt in den Himmel, gleich wer, auch der Hitler und Putler auch. Wir wissen das nicht und es liegt nicht an uns, diese Entscheidung zu treffen. Das muss der Herr tun. Und wer was tut, da muss er uns keine Rechenschaft geben. Wir haben die Aufgabe, die Menschen zu nehmen, wie sie sind. Schau mal, wenn ich heute betrachte, Vineyard ist mein Stamm, ja, my tribe. Aber die Kirche ist ungleich viel größer. Enge Freunde bei den griechisch-orthodoxen, bei den römisch-katholiken, etwas weniger bei den evangelischen, die sind etwas schwierig. Bei Freikirchen tue ich mich auch etwas schwer. Aber die Schönheit ist, wenn wir annehmen können, haben wir keine Vorurteile. Vorurteile zerstören unsere Festplatte. Die sagen uns, meine Festplatte ist belegt. Da habe ich Programme drauf, die nehmen so viel Raum ein. Geht nicht. Annahme heißt, meine Festplatte ist nicht belegt.
Finde ich super gut. Vorverurteilung belegt unsere Festplatte. Und wir sind gar nicht in der Lage, den Menschen zu sehen, wie er ist, sondern wir sehen ihn eigentlich, wie wir sind. Ja,
ja, und wie wir waren und wir sehen ihn vor allem nicht, wie Gott ihn sieht.
Ja.
Und das ist das größte Problem. Und die Liebe heißt, das, was wir erfahren durften, geben wir weiter. Wenn das Wort sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das größte Gebot, ja, heißt das, ich muss mich lieben, aber den Nächsten auch. Ich komme nicht daran vorbei, ein Ja zu finden für mich. Bin ich eine unmögliche Socke? Ja, aber ich kann ein Ja haben, weil ich weiß, über meine Identität ist ein liebender Gott. und der umarmt mich mit all meinen Ecken, Kanten und Fehlverhalten, weiß ich was. Und dann kann ich auch ein Ja finden zum Nächsten.
Also wir könnten im Grunde sagen, das Evangelium, was Jesus gebracht hat, können wir zusammenfassen in den drei Begriffen Liebe, Annahme, Vergebung. Warum sind wir so regelfixiert? Warum reicht uns das nicht? Warum wollen wir Regeln?
Ich denke, und ich spreche da auch von mir, weißt du, die Versuchung, Recht zu haben, ist eine der größten Versuchungen, die wir kennen. Denn wenn ich Recht habe, habe ich ein Ja zu mir selbst und andere auch. Und ich denke, das ist die größte Sucht heute. Gleich wo du bist, Recht haben. Das stimmt nicht. Ich habe Recht. Und das ist eine Sackgasse. Also da hängt dein Liebesprogramm ab und schließt sich. Und du kannst es nicht mehr öffnen. Denn wer liebt, muss nicht Recht haben.
Ja.
Wer liebt, ist befreit. Und ich meine, wir haben da Beispiele, unglaublich, die Mutter Teresa in Kalkutta, das war auch eine unmögliche Person. Also die war nicht immer so selig. Die konnte sehr unangenehm sein. Ich habe sie kennengelernt. Aber diese Frau war eine Heldin des Glaubens. Und das beeindruckt mich. Und da gibt es viele andere. Also ein Mann, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, ein Schweizer, ist Gary Keller. Aber der hatte auch seine Ecken und Kanten. Aber der hat etwas von dieser Jesus-Realität erlebt, gelebt und weitergegeben. Als ich vor 30 Jahren, muss das sein, war ich bei Richard Clinton in einem, im ersten Seminar, das er in der Vineyard Bern hielt. Der sagte dann eine Aufgabe: Schreib mal auf, was auf deinem Grabstein stehen muss. Und ich erinnere mich daran, als wäre das gestern gewesen. Und ich habe aufgeschrieben: Martin Bühlmann, ein Apostel der Liebe Gottes.
Mhm.
Und das sind 30 Jahre. Und ich merke jetzt in zunehmendem Alter, das beschäftigt mich. Wie kann ich das sein und bleiben? Wie kann diese Liebe mich öffnen? Und das ist in meinen Augen genau diese Liebe, Annahme, Vergebung, Oberbegriff, die alles umfassende Liebe Gottes zu uns, die uns befähigt, im Glauben ganz anders zu wachsen.
Sehr schön, Martin. Ich bin beeindruckt von den Dingen, die du erzählst, deinen Lebensweg skizzierst, die Station skizzierst. Ich finde, das macht mir auch total Hoffnung so, weil man merkt, wenn wir flexibel bleiben, dann können wir an der Seite von Jesus bleiben, können wir uns führen lassen. Ich würde langsam unsere Session landen und gerne mit einer sehr persönlichen Frage so in den Abschluss kommen. Wann war Glaube für dich schwierig und was ist passiert?
Ich war nicht ein einziges Mal versucht, meine Jesus-Beziehung herauszufordern. Ich erinnere mich, als ich vor 1,5 Jahren einen Schlaganfall hatte, nicht mehr sprechen konnte, nicht mehr sehen konnte, nicht mehr schlucken konnte, nicht mehr gehen konnte. Ich erinnere mich, wie ich da auf dieser Pritsche lag, als sie mich im Notfallauto genommen haben und dann mit Blaulicht nach Bern. Ich habe nicht einen Augenblick Angst gehabt. Ich habe nicht einen Augenblick Krise gehabt. Ich habe gedacht, okay, schade, holst du mich schon. Ich hätte noch ein paar Ideen gehabt. Und wie ich dann im Krankenhaus bin, habe ich mich darauf eingestellt, dann in die Reha nach 4 Tagen. Und ich komme in die Reha und sehe, die sind alle Patienten, das waren alle Schlaganfallpatienten, alle depressiv. Und dann bete ich und sage, Jesus, ich werde zum besten Patienten, den die je gehabt haben. Ich will nicht depressiv werden, ich will nicht in der Depression fahren. Und dann war ich so freundlich, schon morgens um 6:30, wenn die Schwester kam, sagte ich, guten Tag, ich wünsche Ihnen einen problemlosen Tag, freuen Sie sich. Nach einer Woche fragt der Arzt, Georgia, hat sich das Wesen Ihres Mannes irgendwie verändert? Ja, der dachte, ich sei bipolar oder manisch-depressiv. Ich war weder das eine noch das andere. Ich wusste nur eines. Nur wenn ich jetzt positiv bleibe, habe ich eine Chance, wieder gesund zu werden. Und heute, ja, ich habe noch Einschränkungen, Gleichgewicht. Auf der rechten Seite spüre ich keine Kälte, Hitze. Ja, ich ermüde schneller als sonst, aber ich bin ja auch 70. Aber ich bin nicht eingeschränkt. Dieser Schlaganfall hat einen riesigen Segen gebracht. Mein Enkel hat Jesus kennengelernt und sein Leben verändert. Der hat 700 Beamer gekauft zu Weihnachten von seinem Taschengeld, war 800 und hat 600 verteilt an Nachbarn. Und seine Geschwister, seine Brüder mussten ihm helfen, so Post-it-Zettel reinzutun, was die Leute lesen müssen. Wenn du mich also fragst, wo war schwierig, mit dem Glauben war es eigentlich nie schwierig. Der Glaube hat mir geholfen, in Schwierigkeiten ein Fundament zu haben. Und wenn du mich fragst, hattest du Schwierigkeiten in deinem Leben? Ja, muss ich dir sagen, da genügt so eine Session nicht. Da müssen wir jetzt zwei Sessions machen über Schwierigkeiten. Minimum. Natürlich. Aber Schwierigkeiten, Herausforderungen, die haben mit unserem Glauben nur insofern zu tun, als dass diese Nöte die Priorität in unserem Leben bekommen. Aber wenn Jesus die Priorität ist, dann kann uns nichts geschehen, Christian. Überhaupt nichts. Dann sind wir geborgen. Und ein Bibelvers, der mich unglaublich bewegt, ist, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Das ist eigentlich summa summarum das Ziel eines Christenlebens, sagen zu können, wie Apostel Paulus, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und diese Kraft, die Einzigartigkeit Christi, verdrängt alles Zerbrochene, Unheilige, Schwache, Hilflose, Verzweifelte, jedes Ringen, jede Ambition. Alles wird da wie aus dem Leben gedrängt und du merkst, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Das sind nicht einfach so fromme Phrasen. Das ist Lebensstil. In diesem Sinne, ja, kann ich nicht sagen, dass ich Schwierigkeiten mit dem Glauben gehabt habe. Ich kenne ihn und er kennt mich. Und wenn ich Scheiße baue, dann sagt er nicht, aber mein Lieber, deine Sprache sollte sich doch etwas ändern. Das ist sowieso etwas, was ich nie begreife. Weshalb müssen Christen so fromm sprechen? Erklär mir das mal. Das ist nur gruselig.
Total. Das kann ich dir nicht erklären.
Das hat mit Christsein nichts zu tun.
Wenn heute jemand Jesus kennenlernt, sagt, ich möchte in 30 Jahren immer noch mit diesem Jesus leben und ich möchte meinen Glauben, meine Liebe bewahrt haben, auch meine Liebe fürs Leben, meine Liebe zu Gott, meine Liebe für die Menschen und mich selbst. Gib mir mal drei Dinge, die du dieser Person sagen würdest, auf die er Acht geben soll.
Ja, also was würde ich sagen? Ich kann ja eigentlich nur Bezug nehmen auf meine Biografie. Eines ist, no Bible, no breakfast. Bevor du frühstückst, nimm etwas Wort Gottes in dich auf. Ich bin kein Leser, der dann über einen Vers nachstudiert. Ich bewundere Menschen, die das tun können. Das bringe ich nie fertig. Ich lese das und sage, sprich zu mir.
Was noch?
Du musst kein Beter sein, der eine Stunde beten kann. Ich habe am Anfang meines Glaubens jeden Tag eine Stunde mit Stoppuhr gebetet. Nach 58 Minuten wurde mein Gebet langsam. Das Gebet ist nicht eine Tätigkeit. Das Gebet ist eine Herzenshaltung der Verbindung mit Christus. Wenn du in alle Dinge deines Lebens Jesus mit einbeziehst, ja, dein elender Nachbar, Arbeitskollege, den du ermorden möchtest, Tatsache, dass St. Pauli verliert, wenn du ihn überall mit einbeziehst, dann hast du eine ganz andere Sicht aufs Leben. Du kommst nicht mehr von Vorstellungen her, wie es sein muss. Bei Christus muss nichts sein, wie es sein muss. Es ist, wie er es führt. Das ist das Zweite. Und das Dritte, hör nie auf, ihm zu dienen. Das ist jetzt ein Versuch. Ich sage nicht, das sind die absolut einzigen. Bla, bla, bla. Vergiss es. Aber das sind so drei Dinge, die machen viel aus.
Sag mir noch was zum Dienen. Was meinst du damit, hör nicht auf, Jesus zu dienen? Was bedeutet das praktisch?
Praktisch heißt das für mich, suche immer den Vorteil des Nächsten auf deine Kosten. Also zum Beispiel, es klingelt an der Tür, zwei junge Männer stehen da und ich kenne die nicht, aber sie sagen, sie kennen mich. Und ich sage, okay, es waren Amerikaner. Come on in, let's have a cup of coffee. Die kommen rein, waren offensichtlich mit den Nachbarn verwandt. Diesen angenehmen Geruch der Gastfreundschaft. Hey, come on in. Das heißt Jesus dienen.
Ja.
Oder ich spreche auf Radio Maria, das gibt es in Deutschland auch, dort heißt es anders, weiß nicht mehr wie, aber das ist ein katholischer Radio. Da hatte ich jede Woche eine Sendung, jetzt einmal im Monat nach meinem Schlaganfall. Und da hat es Zuhörerinnen, die sind, eine ist 94 und blind. Da kümmere ich mich um diese 94-jährige blinde Frau. Weshalb? Für Jesus ist die wichtig. Ihre Freunde sind gestorben, sie ist alleine, sie ist blind, sie lebt noch von der Radiosendung. Wie könnte ich mich nicht kümmern? Das heißt es, Jesus zu dienen. Oder offen zu sein, was sagst du? Oder wir waren auf dem Schiff. Schiff auf dem Thunersee ist so langweilig. Also tu das nie. Also wir haben es gemacht. Mir genügt es wieder für ein Jahr. Nun gut, ich treffe ein pakistanisches Ehepaar und sie trägt den Schleier. Ja, voll. Und ich denke, zu denen spricht ja wohl keiner. Weil da sind wir Schweizer und Deutsche sehr zurückhaltend. Und ich beginne ein Gespräch mit dem Mann. Ich weiß natürlich, die Frau darf ich nicht ansprechen. Aber es gibt ein Gespräch. Und da ist Ambiente, da ist Jesus dienen. Heißt nicht, dass du immer von Jesus erzählen musst. Oder im gleichen Boot, am gleichen Tag treffe ich Inder, setze mich neben sie und wir sprechen von Indien. Und das war so genial. Das meine ich mit Jesus dienen.
Ja.
Gleich, wo du hingehst. Ich meine, da geschehen die ganze Zeit Dinge.
Ja, super. Vielen Dank. Ganz schön. Also Bibel, Gebet, Jesus dienen. Vielen Dank. Danke, Martin. Hey, ganz zum Schluss die Frage, die ich jedem hier im Flow stelle. Was sagt Jesus in diesen Tagen zu Vineyard Dach? Du hast die Bühne.
Ja, ich will mich kurz halten. Turn back to Jesus. Geh zurück zu Jesus und erlaube es dem Heiligen Geist, euch zu führen. Werdet keine Institution, bleibt eine Bewegung. Hört auf seine Stimme. Habt keine Angst. Es gibt keine Recht und Falsch bei Vineyard. Das Rechte bei Vineyard ist, seine Stimme zu hören und sein Herz zu tragen. Viel mehr ist nicht da. Und fürchtet euch nicht, die Leitende in der Vineyard, die jungen Menschen, die von der Vineyard angezogen sind. Ihr könnt nichts falsch machen, aber bleibt an seinem Herzen.
Das war Vineyard Flow, der Vineyard-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und wünsche allen Hörerinnen und Hörern noch einen wunderschönen Tag und bleibt im Flow.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Wir freuen uns, von dir zu hören. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze dafür bitte PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.